Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute das neue Buch von Percival Everett vor. Der afroamerikanische Schriftsteller hat einen Roman geschrieben, in dem er die Perspektive umdreht. Der Sklave Jim aus Mark Twains Die Abenteuer des Huckleberry Finn ist bei ihm der Erzähler. Außerdem schauen wir uns den neuen Roman von Najem Wali an. Statt der Klingen heißt er. Und am Ende der Sendung lasse ich mir von der Kunsthistorikerin Kia Fahrland erklären, was es mit dem Caspar-David-Friedrich-Hype auf sich hat. Im Studio ist Nora Karches. Der afroamerikanische Autor Percival Everett tut in seinem neuen Buch das, was schon einige Writers of Color vor ihm getan haben. Er nimmt einen Klassiker des westlichen Literaturkanons und schreibt ihn aus der Perspektive einer Nebenfigur um. Jean Rhys hat Charlotte Brontës Jane Eyre neu erzählt, aus der Perspektive von Bertha, der aus der Karibik stammenden ersten Ehefrau von Mr. Rochester, die als Wahnsinnige auf dem Dachboden eingesperrt wird. Der algerische Autor Kamel Daoud hat Albert Camus' weltberühmten Roman Der Fremde aus der Sicht des Mannes erzählt, der bei Camus nur der Araber heißt und von Meursault am Strand erschossen wird. Und Percival Everett hat einen der Gründungstexte der US-amerikanischen Literatur umgeschrieben. Bei ihm ist Jim, der schwarze Sklave aus Mark Twains berühmtem Roman Die Abenteuer des Huckleberry Finn, der Erzähler. Julia Schröder stellt das Buch vor.
Der Mann scheint ein leichtes Opfer für ihren nächtlichen Streich. Sie halten ihn, wie alle seinesgleichen, für gutmütig, abergläubisch und ein bisschen dumm.
Diese weißen Jungs, Huck und Tom, beobachteten mich. Sie spielten immer irgendein Fantasiespiel, in dem ich entweder ein Schurke oder ein Opfer war, auf jeden Fall aber ihr Spielzeug. Sie hüpften da draußen bei den Sandflöhen, Moskitos und anderen stechenden Biestern herum, kamen mir aber kein bisschen näher. Es lohnt sich immer, Weißen zu geben, was sie wollen, deshalb trat ich in den Garten und rief in die Nacht hinaus:
»Wer ist denn das da draußen im Dunkeln?«
Wem dieses Anschleichspiel im Mondschein, der Anfang von Percival Everetts Roman James, irgendwie bekannt vorkommt, darf sich bestätigt fühlen, sobald er Kapitel 2 von Mark Twains Abenteuern des Huckleberry Finn aufschlägt. Darin schildert der jugendliche Vagabund Huck, wie sein Freund Tom Sawyer ihn zu überreden versucht, den schlafenden Sklaven Jim zu fesseln. Hier ist dieser Sklave selbst der Erzähler.
Sie rumorten unbeholfen herum, kicherten. Die beiden könnten sich nicht mal an einen Blinden und Tauben anschleichen, während eine Blaskapelle spielt.
Everetts Roman beginnt wie eine Kontrafaktur des 1884 erschienenen Klassikers der US-amerikanischen Literatur. In beiden Romanen ist der Ausgangspunkt die gemeinsame Flucht des Sklaven Jim und des jungen Huck. Ihre Struktur, die eines zumeist ziemlich feuchten Roadmovies auf und neben der großen Wasserstraße des Mississippi. Viele der berühmten Episoden aus Huckleberry Finn werden auch in James erzählt, transponiert in eine andere Tonart und neu komponiert. Sturm, Unwetter und Schiffbruch auf dem Fluss etwa, das angeschwemmte Haus mit dem Leichnam von Hucks Paar darin, die Begegnung mit den beiden Trickbetrügern, dem selbsternannten Herzog und dem vorgeblichen König, die schauerliche Familienfehde der Shepherdsons und der Grangerfords. Aber weil hier nicht der Simplicius Huck die Perspektive bestimmt, sondern Jim, ein Mann um die 30 mit der ganzen Erfahrung eines Sklavenlebens, sind die Abenteuer in Wahrheit grausame, ja lebensbedrohliche Prüfungen. In Jims Welt bedeutet jedes Scheitern die Peitsche oder gleich den Galgen. Percival Everett, der in seinen bisher rund 25 Büchern immer wieder die Möglichkeiten der Metafiktion gefeiert hat, geht es um mehr als eine ausgedehnte Fingerübung, die Neuerzählung eines Stücks Weltliteratur mit originell vertauschten Rollen. Sein James gibt einer literarischen Figur ihre eigene Stimme, die in Mark Twains Roman als Typus des, in Anführungsstrichen, guten Sklaven fungierte, von kindlicher Naivität, lachhaft abergläubisch und herzzerreißend gutmütig. Bei Everett tut Jim nur so. In Wahrheit hat er sich selbst Lesen und Schreiben beigebracht und sich heimlich durch Richter Thatchers Bibliothek gearbeitet. Er ist ein gebildeter Mann, in dessen Träumen Voltaire und andere Philosophen der Aufklärung mit ihm disputieren. Wie schon Mark Twain bedient sich Percival Everett unterschiedlicher Soziolekte des ländlichen Südens, aber nicht zuvörderst im Dienst einer realistischen Schilderung gesellschaftlicher Zustände und Unterschiede, sondern in der Art eines Illusionisten, der mit einem simplen Trick sämtliche Gewissheiten beseitigt. Die Sklaven nämlich sind allesamt zweisprachig. Untereinander reden sie Standardsprache. Das begriffsstutzig wirkende Sklavenidiom produzieren sie nur, damit die Weißen sich überlegen fühlen. Als einer von ihnen Jim und einen anderen Sklaven zur Rede stellt, weil sie verdächtigerweise über etwas lachen, müssen sie flugs die Sprachen wechseln. Eine Herausforderung für den Übersetzer Nikolaus Stingel, die er gewohnt souverän meistert.
Wir haben überlegt, ob die Straßen in New Orleans wirklich aus Gold sind, wie es immer heißt,
sagte Luke und sah mich an.
Ja, und ob's stimmt, dass, wenn's überschwemmt, dass die Straßen dann mit Whisky überschwemmt werden. Ich habe noch nie keinen Whisky probiert, wirklich nicht. Aber aussehen tut er jedenfalls gut.
Ich wandte mich an Luke.
Findest du nicht auch, dass das Zeug gut aussieht, Luke?
An dieser Stelle bildete ich mir eine Sekunde lang ein, er hätte durchschaut, dass wir uns über ihn lustig machten. Aber er lachte breit und sagte,
er sieht gut aus, weil er gut schmeckt, Jungs.
Er entfernte sich laut lachend. Jetzt wird er sich betrinken, nicht so sehr, weil er es kann, sondern weil wir es nicht können, sagte ich.
Mit der folgenden Wendung zwinkert der Autor zu dem, wie gar nicht selten in diesem ebenso wolkenreichen wie grausig komischen Roman, in Richtung Leser und in Richtung derjenigen, die glauben, wirklich schwarze Literatur dürfe nicht zu intellektuell sein.
Luke schmunzelte. Und wenn wir ihn dann später herumtorkeln und sich zum Narren machen sehen, ist das dann ein Beispiel von proleptischer oder von dramatischer Ironie? Könnte beides sein. Das wäre dann wirklich ironisch.
Dieses Augenzwinkern gilt auch dem großen Ironiker Mark Twain selbst. Wenn es an dessen epochalem Huckleberry Finn etwas auszusetzen gibt, dann ist es das märchenhaft versöhnliche Ende, das er für den geflohenen Sklaven Jim bereithält, nachdem Tom Sawyer ihm seine Freilassung verschwiegen und ihn zum Spielzeug seiner von Abenteuerromanen geprägten Fantasie gemacht hat. Percival Everett spiegelt dieses Happy Ending in einem auf ganz andere Weise märchenhaften, in Teilen blutigen Romanschluss, Rachetaten und dramatische Sklavenbefreiung inklusive. Denen eine Stimme zu geben, die bisher keine hatten, das ist nicht zwingend die Aufgabe der Literatur, es kann aber eine großartige Inspiration sein. Mark Twain hat das bewiesen und Percival Everett beweist es ebenso. Sein Roman James feiert den Ausgang des Menschen aus seiner fremdverschuldeten Unmündigkeit.
Julia Schröder über Percival Everetts Roman James aus dem amerikanischen Englisch von Nikolaus Stingel, Hansa Verlag, 336 Seiten, 22 Euro.
Nun hören Sie eine nach der Sendung neu aufgenommene Anmoderation. Najem Wali lebt seit den 1980er Jahren in Deutschland. Geboren wurde er im Irak. Bereits vor seiner Flucht vor dem Regime von Saddam Hussein hat er in Bagdad Germanistik studiert und jetzt den ersten Roman auf Deutsch geschrieben. Stadt der Klingen heißt er. Terry Albrecht hat ihn gelesen. Im Beitrag wird der Name einer jungen Frau falsch ausgesprochen. Sie heißt nicht Amiri, sondern Amira.
Nuri Mosen ist um die 40 Jahre alt, stammt aus dem Irak und arbeitet in Solingen als Behördendolmetscher. Er dolmetscht vor allem für Flüchtlinge aus der arabischen Welt. Solingen an der Wupper ist nicht nur bekannt als die Stadt der Klingen, sondern auch wegen eines Brandanschlags, der hier 1993 fünf Flüchtlingsfrauen das Leben kostete und viele weitere Menschen schwer verletzte. Auch heute noch ist Solingen eine gefährliche Stadt, in der Schlägerbanden ihr Unwesen treiben, sagt der Ich-Erzähler Nuri, noch bevor er selbst auf offener Straße zusammengeschlagen wird. Doch Nuri geht nicht zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.
Dafür hatte ich selbst keine Erklärung. Vielleicht hatte es mit meinem früheren Leben zu tun. Eine alte Gewohnheit, eine generelle Abneigung gegenüber der Polizei. Wenn jemand aus einem Polizeistaat geflüchtet ist, kann er seine Angst vor der Polizei und seine Abneigung gegen sie nicht so einfach abbauen. Außerdem, was sollte ich der Polizei sagen? Gegen wen sollte ich Anzeige erstatten? In letzter Zeit hatte es viele Angriffe auf Asylheime, Flüchtlingslager und Überfälle oder Pöbeleien gegen Fremde gegeben.
Nuri ist ratlos, doch eine ihm unbekannte junge Frau, Amiri, hilft ihm, bringt ihn nach Hause und verschwindet wieder. Erst später wird Amiri wieder in sein Leben treten. Eines der vielen geheimnisvollen Ereignisse, die sich durch den Roman wie ein roter Faden ziehen. Zu dem Zeitpunkt, als Nuri angegriffen wurde, war er seinen Job als Dolmetscher bereits los. Denn er hatte aus Mitleid mit der Geflüchteten ihre Aussage in der Verhandlung falsch übersetzt, um sie vor der Abschiebung zu schützen.
Etwas mehr als ein Jahr war vergangen, seit ich nach Solingen gezogen war, der Stadt, die mir ein Unglück nach dem anderen bescheren sollte. Das Jobcenter gönnte mir 375 Euro, sowie die Monatsmiete für diese miese Wohnung, in die manchmal über Tage hinweg kein einziger Sonnenstrahl fiel.
Nuri ist vor 20 Jahren aus dem Irak nach Deutschland geflohen und wieder einmal an einem Tiefpunkt angelangt. Da bittet ihn ein Bekannter, der sympathische, aber zwielichtige Armin, einen Koffer bei sich in der Wohnung aufzubewahren.
Armin legte seine Hand auf meine Schulter. Keine Sorge, keine Drogen, keine Waffen, es sind nur Fotos und Papiere.
Das ist der Beginn einer sehr komplexen Romanhandlung, die sich immer mehr zu einem Krimi entwickelt. Denn schon kurz darauf kommt Armin mit einer weiteren Bitte auf Nuri zu.
Mir ist zugetragen worden, dass jemand von den neu angekommenen Flüchtlingen ein altes Messer, oder besser gesagt einen antiken Dolch bei sich hat, sagte er mit gepresster Stimme. Es könnte sich dabei um einen Dolch handeln, der meiner Familie gehört.
Es handelt sich um einen sogenannten Dolch der Liebe, ein Solinger Meisterhandwerksstück aus dem 18. Jahrhundert, besonders wertvoll. Nuri erscheint das alles seltsam und absurd. Doch als Armin ihn bittet, herauszufinden, ob an der Geschichte was dran ist, willigt er ein und versucht, den Besitzer des Dolchs zu finden. So stößt Nuri auf eine schon über 60 Jahre zurückliegende Geschichte der zwei Solinger Stahl- und Messerunternehmerfamilien Horn und Schleif und deren Verstrickungen in dubiose Geschäfte mit der arabischen Welt. Dramatisch, tragischer Liebesgeschichte inklusive. Nuri gerät in ein Geflecht von Querverbindungen krimineller Art. Und jede und jeder, denen er begegnet, hängt mit drin in diesem Kriminalfall. So hat auch der angeblich wieder aufgetauchte Dolch etwas mit der ihm seinerzeit unbekannten Frau, Amiri, zu tun, die ihn versorgte und zu sich nach Hause brachte, als er zusammengeschlagen wurde. Eine Freundin spricht ihm Mut zu.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du kapierst, was hier läuft und wer zu wem gehört.
Aber nicht nur für Nuri, auch für den Leser ist es schwer, sich in dem Geflecht der Querverbindungen zurechtzufinden, dessen Vielzahl ihm mehr Irritation als Klarheit verschafft. Ständig tauchen neue Personen auf, geben der Handlung neue und viele Wendungen. Allerdings, wie Najim Wali das macht, wie er mit den verschiedenen Zeitebenen spielt und wie der Erzähler Nuri seine Leser wiederholt direkt anspricht, das erinnert an die orientalische Erzähltradition von Tausend und einer Nacht. Auf dieser Erzählebene hat der Roman vom traurigen Nuri, dem Träumer, dessen Arglosigkeit immer wieder ausgenutzt wird, auch etwas Märchenhaftes. Eine Qualität, die Najim Wali in Stadt der Klingen allerdings leider viel zu selten aufblitzen lässt.
Terry Albrecht über Najim Walis Buch Stadt der Klingen, Sezession Verlag, 189 Seiten, 25 Euro. Die Anmoderation zu diesem Beitrag haben wir nachträglich angepasst.
2024 ist das Caspar-David-Friedrich-Jahr. Ich habe mit Kia Fahrland gesprochen, Kunstkritikerin und Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Sie hat über den Maler, dessen Rückenfiguren zu seinem Erkennungszeichen geworden sind, ein Buch geschrieben. Ich habe sie gefragt, zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich sind jede Menge Titel erschienen. Es gibt eine neue Biografie, es gibt ein neues Buch vom Bestsellerautor Florian Illis, Zauber der Stille, der hat ein historisches Epochenporträt verfasst. Das Buch, das Sie geschrieben haben, das ist ganz schmal. Es hat gerade einmal 100 Seiten. Was war Ihr Anliegen mit diesem Buch?
Die Bände der Inselbücherei sind ja ganz konzentrierte, sehr, sehr schön gemachte Formate. Mein Anliegen ist es, erzählerisch zu schreiben, aber gleichzeitig quellenbasiert. Also wirklich mit den einzelnen historischen Quellen zu arbeiten, aber dann zu erzählen, wie hat er gelebt, wie sah es in seinem Atelier aus, was für ein Typ war er, wie hat er sich zu Goethe positioniert, wie ging es ihm in seiner Zeit mit den politischen Veränderungen. Also das einfach wirklich romanhaft zu erzählen und schnell erfahrbar zu machen.
Die Nachfrage nach Ihrem Buch, die ist so groß, dass der Verlag zwischenzeitlich gar nicht hinterhergekommen ist. Der Titel war gar nicht lieferbar für ein paar Tage. Und schon vor Erscheinen war die zweite Auflage gedruckt worden. Es gibt auch die Jubiläumsausstellung in der Hamburger Kunsthalle. Die hat, ja, wenn nicht alle, so doch viele Rekorde gebrochen. Die Bilder von Caspar David Friedrich werden jetzt noch in der Alten Nationalgalerie in Berlin und in den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden gezeigt. Wie erklären Sie sich diesen Caspar-David-Friedrich-Hype im Jahr 2024? Ich persönlich habe ja lange gedacht, dass das, was in der Malerei später passiert ist, doch oft viel spannender gewesen ist.
Ja, vieles, was in der Malerei später passiert ist, beruht auf Caspar David Friedrich. Und ich habe mich das auch gefragt. Das war eigentlich meine Leitfrage, zu schauen, was hat er denn mit uns zu tun und warum reizt er uns so dermaßen? Ich habe auch mit den Ausstellungsmachern lange gesprochen, mit den Restauratorinnen. Und es kristallisierte sich für mich heraus, dass es viel mit dieser Gefühlslage zu tun hat, die Caspar David Friedrich sehr, sehr offen vermitteln kann. Er ist Romantiker, er geht von einer hohen Empfindsamkeit aus in seiner Malerei und reagiert aber auf sehr unruhige Zeiten damit. Und vielleicht ist es so, dass besonders harsche Zeiten, besonders brutale Zeiten auch so etwas wie Romantik brauchen, ein Gegenprogramm brauchen. Und die Empfindsamkeit in dieser Malerei bei Friedrich erlebe ich nicht als einen Eskapismus, könnte man ja auch so sehen. Und auch den Rahmen heute auf die Bilder erlebe ich nicht so, sondern eher als ein wirklich sehr gesundes Gegenprogramm auch zu so etwas wie Sensibilität, Sentimentalität dazu auch zu stehen und zu sagen, das lassen wir uns nicht nehmen, egal wie hart die Zeiten sind.
Ich habe jetzt gerade, wenn ich an die Schulzeit denke, eher Dürer eigentlich im Kopf als so der bekannteste deutsche Künstler. Jetzt ist es vielleicht an der Zeit, dass wir das revidieren? Also vielleicht ist Caspar David Friedrich derjenige, der jetzt in Zukunft der große deutsche Maler sein wird und nicht mehr Dürer. Was denken Sie?
Ja, ich würde sie vielleicht gar nicht so gegeneinander ausspielen. Ich komme selbst aus der Renaissance-Forschung, habe ein Buch über Leonardo da Vinci geschrieben. Dürer interessiert mich natürlich auch sehr. Der hat auch einen ganz, ganz starken Humanismus, den Friedrich dann mit seinen eigenen Mitteln fortführt. Auch Friedrich ist ein großer Humanist. Also er ist zwar ein Eigenbrötler, der nur um sich selbst kreist, aber er ist auch sehr sensibel gegenüber menschlichen Regungen. Und er setzt auf eine ganz andere Art mit ganz anderen ästhetischen Mitteln vielleicht aber diese Art von humanistischer Kunst fort. Und das tut uns natürlich heute auch sehr gut.
Heute ist Der Wanderer über dem Nebelmeer das berühmteste Kunstwerk von Friedrich. Das ist auch das Werk, was ja heute als das bekannteste, berühmteste der Hamburger Kunsthalle gilt. Wie ist denn sein Werk zu seinen Lebzeiten rezipiert worden?
Zu seinen Lebzeiten war es auch schon ganz schön umstritten. Also Kleist zum Beispiel war erschüttert von der Malerei Friedrichs. Er sagte, das ist, als würde einem die Augenlider abgeschnitten. Also eine ganz drastische Formulierung. Aber es gab auch Kritiker oder Leute, die sich abgearbeitet haben. Der bekannteste ist Goethe, der ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Friedrich hatte, weil Friedrich sich eben auch so einer strikten Rationalität entzieht. Friedrich macht es einem nicht leicht. Also man muss sich dem schon auch ein bisschen aussetzen, dieser Malerei. Der ist kein lieblicher Romantiker, sondern er knallt einem auch manchmal einen Felsbrocken vor Augen, den man erstmal ein Hindernis oder eine Rückenfigur. Und damit muss man umgehen. Das ist nicht einfach zu rezipieren.
Ein Aspekt, auf den Sie auch eingehen in Ihrem Buch, das sind die Erkenntnisse aus der neueren Forschung, aus der jüngeren Forschung. Die Gemälde sind ja aufwendig restauriert worden und an einer Stelle schreiben Sie über die Abtei im Eichwald und Mönch am Meer. Dachte man lange, die beiden Gemälde erzählen von schlechtem Wetter und dunkler Schwermut, so strahlen sie jetzt mit der Sonne um die Wette. Was hat Sie selbst am meisten überrascht an diesen neuen Erkenntnissen aus der Forschung?
Mich interessiert die unglaubliche Farbigkeit, was für ein heller, lichter Maler er ist. Gerade kein melancholisch düsterer, sondern einer, der ganz fein die Lasuren übereinander setzt. Man kann sehr, sehr viel von den Restauratorinnen lernen. Sie sprachen ja die Berliner Gemälde gerade an. Farbe steht ja für Lebendigkeit, für Hoffnung, dafür, dass es weitergeht. Und ich glaube, wir tun Friedrich sehr unrecht, wenn wir immer nur von den Reproduktionen ausgehen. Wir gehen von der Komposition aus, wir kennen die Rückenfiguren, die ja immer wieder auch persifliert wurden. Sie sprachen den Wanderer an. Aber wenn man davor steht, ist es doch eine Kunst, die im Augenblick lebt, die einen einlädt, sich wirklich einzulassen, fast ein bisschen zu meditieren vor der Malerei. Das ist etwas ganz anderes, als nur kompositorische Schemen wahrzunehmen.
Pia Fahlands Buch Caspar David Friedrich und der weite Horizont ist im Inselverlag erschienen. 108 Seiten kosten 16 Euro. Das war der Büchermarkt. Gleich geht es weiter mit Forschung aktuell und dem Rohstoffabbau auf dem afrikanischen Kontinent. Am Mikrofon war Nora Karches.